SRF 3.
Frappierende Berichte über die Postchefin. Hat Susan Rufer in der Postauto-Affäre nicht die Wahrheit gesagt? Sensible Debatte im EU-Parlament. Soll Europa künftig nicht mehr auf Sommerzeit umstellen? Entfernte Ziele beim Kleiderrecycling. Warum lassen sich Textilien derzeit kaum wiederverwerten? Antworten jetzt im Info 3, heute mit Isabel Meissen. Ja, wer wusste wann wie viel in der Postauto-Affäre? Gegen Postchefin Susan Ruf gibt es seit heute einen schwerwiegenden Vorwurf. Sie soll bereits 2013 von den Buchhaltungstricks bei der Postauto AG gewusst haben. Anders als Anfang Woche gesagt. Dies zeigen Dokumente, welche der Blick heute veröffentlicht hat. Politiker von links bis rechts sind alarmiert und einige fordern Rufs Rücktritt. Inlandredaktor Ivan Santoro.
Noch am Dienstag hat Postchefin Susan Ruf vor den Medien erklärt:
Schauen Sie, ich will, dass alle Bereiche des Konzerns sich konform den Vorgaben und Gesetzen einhalten und diese auch umsetzen.
Zeit dazu hätte sie längst gehabt, denn nun zeigen Dokumente, dass die Postchefin schon viel früher, nämlich seit 2013, von der internen Revisionsstelle auf Fehlbuchungen und Ungereimtheiten bei der Postauto AG informiert worden ist. Die Präsidentin der Nationalrätlichen Verkehrskommission, Edith Graf-Litscher, sagt dazu:
Das ist dicke Post.
Jetzt gehörten alle Fakten auf den Tisch, sagt die SP-Verkehrspolitikerin weiter. Parteikollege und SP-Fraktionschef Roger Nordmann geht noch weiter.
Das ist sicher nicht im Sinne des Service Public und ich glaube, dass es nicht mehr tragbar ist, weil das Vertrauen ist verspielt.
So sehen es auch viele FDP- und SVP-Verkehrspolitiker. Für Ulrich Gitzendanner von der SVP ist klar, Susanne Ruf müsse man sofort suspendieren, bis die Untersuchungen zu den Buchhaltungstricksereien bei der Postauto AG abgeschlossen seien. Dafür müsse jetzt der oberste Chef der Post, nämlich Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller, hinstehen und sich zum Sachverhalt äußern.
Also vom obersten Chef einer Unternehmung, das ist der Präsident, hätte ich schon am Montag eine Stellungnahme erwartet.
Oder sonst müsse Verkehrsministerin Doris Leuthard reden. Bisher hat sich von ihrem Departement niemand dazu geäußert. Für die Verkehrspolitiker ist also klar, jetzt müssen die Verantwortlichen Klartext reden. Kommissionspräsidentin der Verkehrskommission, Edith Graf-Litscher, will wissen:
Wer hat was angeordnet? Wie ist es dazu gekommen, dass rund 80 Millionen an Steuergeldern aufgrund von Gewinnmaximierungen nicht korrekt eingesetzt wurden? Das muss jetzt lückenlos aufgeklärt werden und danach kann man entscheiden, wie das in der Führung der Post weitergehen soll.
Derzeit werden sowohl intern wie extern die Subventionsbetrügereien bei der Post untersucht. Zudem hat sich auch die eidgenössische Finanzkontrolle eingeschaltet und durchleuchtet die Buchhaltung bei der Postauto AG genau. Ob gar die Geschäftsprüfungskommission eingeschaltet wird, das könne man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Man werde aber sicher darüber diskutieren, sagt Hannes Germann, Präsident der Ständerätlichen Finanzkommission.
Jetzt zu den Nachrichten mit Andreas Freudig. Die Schweizer Sozialversicherungen haben mit ihren Kapitalanlagen im vergangenen Jahr mehr verdient.
Die Rendite bei AHV, IV und EO beträgt über 7%. Das sei einer der höchsten Werte seit Jahren. 2016 lag die Rendite noch bei knapp 4%. Das Vermögen der Sozialversicherung konnte von knapp 35 Milliarden auf knapp 37 Milliarden Franken vergrößert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Grund für die guten Zahlen sei das gute Börsenjahr 2017 gewesen. Bei einem Luftangriff der US-Armee in Syrien sind angeblich mehr als 100 regierungstreue Kämpfer getötet worden. Das meldet der Fernsehsender CNN. Das staatliche syrische Fernsehen bestätigt den Angriff und meldet Dutzende Tote. Die syrische Regierung spricht von einem aggressiven Akt der USA. Damit werde der Terrorismus unterstützt. US-Kampfflugzeuge hatten den Angriff laut der US-Armee gestern im Euphrat-Tal geflogen. Anhänger der syrischen Regierung hätten dort zuvor mit Panzern und Artillerie ein Hauptquartier der syrisch-demokratischen Kräfte angegriffen. In diesem Hauptquartier hätten sich auch US-Militärbeobachter aufgehalten. In Bangladesch ist die ehemalige Premierministerin Sia Khaleda zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie habe während ihrer Zeit als Premierministerin umgerechnet mehr als 200.000 Euro Spendengelder für ein Waisenhaus unterschlagen, berichten Medien. Sia Khaleda, die für die nationalkonservative Nationalistische Partei Bangladeschs politisiert, war 2-mal Premierministerin Bangladeschs, zuletzt von 2001 bis 2006. Wegen des Urteils kann sie möglicherweise nicht mehr für die Parlamentswahlen im Dezember kandidieren. Die Schweizer Skirennfahrerin Melanie Meyer verpasst die Olympischen Spiele in Südkorea. Beim Riesenslalomtraining verletzte sie sich am Knie, wie Swiss Olympic mitteilt. Für Meyer bedeutet die Verletzung auch das Saisonende. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.916 Punkten, bei einem Minus von 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 15,77 gehandelt, der Dollar zu 94,60 €. Das Wetter. Im Norden gibt es heute ein paar Aufhellungen, morgen scheint zum Teil die Sonne. In den Alpen lockern heute die Wolken auf, morgen scheint oft die Sonne. Die Temperaturen erreichen rund 3 Grad, im Süden ist es oft bewölkt und ab und zu nass bei 7 Grad.
Info 3 Mittag.
Eine Stunde weniger schlafen. Ende März stellen wir schon wieder auf Sommerzeit um. Das ist für manche ein Reizthema, seit das Parlament, die 1981 diese Sommerzeit eingeführt hat, obwohl das Volk an der Urne wenige Jahre davor noch Nein dazu gesagt hatte. Aber das Parlament wollte keine Zeitinsel Schweiz und passte sich dem Ausland an. Jetzt ändern sich vielleicht die Vorzeichen, denn die EU prüft eine Abschaffung der Sommerzeit. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Am 25. März ist es wieder soweit. Dann stellen wir die Zeit eine Stunde vor für die Sommerzeit. Ein Thema, das die EU-Parlamentarier offensichtlich beschäftigt.
Es mag in den Augen einiger Kollegen wichtigere Probleme auf dieser Welt zu geben, als das willkürliche Drehen an den Uhren. Wer aber psychisch und gesundheitlich so richtig unter der Zeitumstellung leidet, der wird es anders sehen.
Betonte CDU-Mann Dieter Koch und seine Ratskollegin von der FDP Gesine Meissner ergänzte:
Es gibt nach einer Langzeitstudie in Deutschland von der Angestelltenkrankenkasse 25% mehr Herzinfarkte direkt danach, 15% mehr Krankschreibung, 12% mehr Depressionen. Und es gibt, weil weniger Schlaf normalerweise vorliegt, Konzentrationsmängel, die führen zu schlechteren Leistungen in der Schule und zu mehr Verkehrsunfällen, bei denen morgens vor allen Dingen Kinder und Jugendliche involviert sind.
Doch damit nicht genug.
Weiterhin muss man auch überlegen, bei den Tieren, die Kühe geben weniger Milch, bis zu 10% weniger, hat damit zu tun, dass wir alle eine innere Uhr haben, alle Lebewesen, die hat zu tun mit dem Sonnenstand zum Beispiel und mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde und das unterbrechen wir.
Eingeführt wurde der Wechsel von der Winterzeit zur Sommerzeit, weil man davon ausging, dass das längere Tageslicht am Abend positive Auswirkungen haben werde auf die Wirtschaft, die Gesundheit, den Energieverbrauch und so weiter. Doch wer den Parlamentariern zuhörte, fragte sich, warum die Sommerzeit nicht schon lange wieder abgeschafft wurde. Wie so mancher Beobachter war auch Werner Langen von der CDU ob dieser Debatte und den geschilderten drastischen Auswirkungen etwas irritiert.
Wenn ich die Horrorszenarien hier höre, die hier vorgeführt werden, dann kann ich nur staunen. In den USA gibt es eine Studie, eine Langzeitstudie, dass die Umstellung auf Sommerzeit die Unfallhäufigkeit vermindert, nicht erhöht. Und Sonnenlicht braucht der Mensch.
Was gilt denn nun? Zum Glück sprach am Ende der Debatte noch die zuständige Kommissarin Violeta Bulc, um das Ganze etwas ins rechte Licht zu rücken.
The body has to adapt to the time change in March and October. Some people are more vulnerable and have more issues with the change than others. That is true.
Es stimme, dass einzelne Menschen Probleme hätten mit der Zeitumstellung. Dafür sei das längere Tageslicht positiv für die Gesundheit. Aber es bleibe unklar, ob die positiven Effekte die negativen kompensierten. Das EU-Parlament wird heute Nachmittag über eine Resolution zur Abschaffung der Sommerzeit abstimmen. Wenn sie durchkommt, wird sich die EU-Kommission genauere Gedanken machen. Was nun?
Info 3 Mittag.
Leute wie meine Schwiegermutter tragen ihre Kleider jahrelang. Die sehen noch gut aus, sie brauchen nur selten etwas Neues zum Anziehen. Heutzutage kaufen wir uns ständig neue Shirts, Hosen und Pullis. Problematisch daran ist unter anderem, dass Ressourcen ja nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Sie sollen daher zumindest wiederverwertet werden. Nicht überall klappt das gleich gut. Gerade die Textilbranche macht in dieser Hinsicht keine gute Figur. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Wir kaufen immer mehr Kleider für immer weniger Geld. Die Modeindustrie produziert immer schneller, immer günstiger, immer mehr und belastet damit die Umwelt. Lange versuchten nur kleine Produzenten dies zu ändern. Unterdessen aber hätten sich auch große wie C&A oder H&M der Nachhaltigkeit verschrieben, stellt Tobias Meyer fest. Er befasst sich seit Jahrzehnten, früher beim Hilfswerk Helvetas und heute beim Beratungsunternehmen Ecos, mit Nachhaltigkeit im Textilbereich.
Das immer billiger, immer schneller, die Fast Fashion, dieser Trend, der ging in den letzten Jahren auf für viele Firmen. Aber die Textilindustrie selber hat schon auch festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann.
Noch schneller, noch günstiger scheint kaum mehr möglich bzw. wirtschaftlich interessant zu sein. Die Branche schraubt deshalb, wenn auch langsam, an ihrem Geschäftsmodell. Von den Löhnen der Näherinnen bis zum Wasserverbrauch in der Baumwollproduktion sei mehr Nachhaltigkeit angesagt. Die Kreisläufe bleiben aber eine große Schwierigkeit in der Branche, sagt Nina Bachmann, die Leiterin Technologie und Umwelt beim Schweizerischen Textilverband. Sprich, es ist nach wie vor praktisch unmöglich, dass aus einer alten Jeans wieder eine neue werde.
Man braucht für ein Recycling, und damit das technisch machbar ist, ein Gewebe, das 100% Baumwolle oder 100% Polyester ist, dann ist das möglich. Aber es ist einfach so, dass die meisten Textilien sind immer Mischungen. Man hat vielleicht ein Baumwoll-T-Shirt, aber der Faden, mit dem es zusammengenäht ist, ist dann Polyester. Und das macht es dann schon unmöglich, dieses T-Shirt 100% wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
So sammelt unter anderem H&M in der Schweiz alte Kleider ein. Diese werden entweder als Secondhand-Ware weitervertrieben, in Putzlappen weiterverarbeitet oder als Dämm- und Isoliermaterial in der Autoindustrie verwendet. C&A ihrerseits hat ein T-Shirt im Sortiment, das vollständig kompostierbar ist. Solche Initiativen reduzieren die Abfallmengen beträchtlich. Den Kreislauf ganz schließen können sie nicht. Da seien die Designerinnen und Designer gefragt, sagt Nina Bachmann vom Verband Swiss Textile.
Da bestimmt man, aus welchen Materialien etwas gemacht wird. Oder es gibt gewisse Techniken, dass man die Materialien so zusammenfügt, damit dass sie dann auch wieder einfach aufzutrennen sind.
Damit solche Entwicklungen Erfolg haben, müssten sich die Käuferinnen und Käufer noch verstärkt für das Produkt interessieren, meint Tobias Meyer von Ecos.
Wer hat das Kleid gemacht? Was steckt dahinter? Man soll nach Biobaumwolle fragen, man soll nach Fairtrade fragen, man soll nach Arbeitsbedingungen fragen.
Je mehr die Arbeitsbedingungen und die Umweltauswirkungen in der Kleiderproduktion zum Thema werden, desto größer wohl das Interesse der Branche, auch die Kreisläufe möglichst ganz zu schließen.
Das war Info 3 mit News und Analysen, heute mit Maybrit Horlacher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.